RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten gestorben. 18 weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt. Mindestens ein Mensch schwebt noch in Lebensgefahr. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um kurz nach Mitternacht alarmiert. Der Brand soll in der geriatrischen Abteilung der Klinik ausgebrochen sein. Die Ursache ist noch nicht bekannt. In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute wegen einer Sternfahrt auf massive Behinderungen einstellen. Der Fahrradclub ADFC erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer, die auf 20 Routen zum Großen Stern fahren. Der ADFC fordert mehr sichere und gute Radwege. Im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben wieder Tote und Verletzte an einer Verteilstelle für Hilfsgüter gegeben. Auf Internetvideos ist an dem Verteilzentrum eine riesige Menschenmenge zu sehen, die in Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Die zuständige Hilfsorganisation nennt den Vorfall frei erfunden und spricht von einem reibungslosen Ablauf heute. 2 russische Grenzregionen melden Brückeneinstürze und Zugunglücke. In dem westrussischen Gebiet Bryansk wurde laut dem Gouverneur die Brücke gesprengt, als gerade ein Personenzug darüber fuhr. 7 Menschen wurden getötet und viele weitere verletzt. In der Region Kursk war nach Behördenangaben ein Güterzug betroffen, als eine Brücke einstürzte. Der Lokführer wurde verletzt. Die Polen wählen heute in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Der proeuropäische Kandidat Trzaskowski gehört zum Lager von Regierungschef Tusk. Er tritt gegen den rechtskonservativen Nawrocki an. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki verspricht vor allem, den Reformkurs der Regierung Tusk weiter zu blockieren. In den Umfragen lagen beide Kandidaten zuletzt gleich auf. Am Ende könnte die Wahlbeteiligung entscheidend sein. Ist sie hoch, hat der liberale Trzaskowski gute Chancen. Bleiben jedoch viele Enttäuschte zu Hause, dann profitiert der rechtspopulistische Nawrocki.
In Frankreich hat es nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Fußball-Champions League Krawalle gegeben. Medien berichten, dass Randalierer Geschäfte plünderten, Autos anzündeten und Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen. PSG hat mit einem 5:0 gegen Inter Mailand zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Nach dem Abpfiff in München stürmten dort Fans auf den Platz und beschädigten dabei den Rasen und ein Tor. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute bei wechselnder Bewölkung zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen und Hagel, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 20 und in Lübben im Spreewald 21 Grad. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Werner Schoninger herzlich willkommen. Wenn es in einem Gebäude brennt, ist schnelles Handeln gefragt, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Doch das ist mitunter schwierig, etwa wenn ein Brand in der Nacht ausbricht und wenn dann auch noch ein Krankenhaus betroffen ist, so wie in der Nacht in Hamburg. Bei einem Brand im Marienkrankenhaus in der östlichen Innenstadt sind nach Angaben der Feuerwehr 3 Menschen ums Leben gekommen und etwa 40 verletzt worden. NDR-Reporter Elias Bartel aus Hamburg sagt, was genau passiert ist.
Das Feuer brach um kurz nach Mitternacht in einem Patientenzimmer im Erdgeschoss aus, auf einer geriatrischen Station. Als die ersten Einsatzkräfte von der Feuerwehr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster und griffen über die Fassade auf das darüberliegende Stockwerk über. Dichter Rauch breitete sich dann im gesamten Gebäude aus. 3 Menschen kamen ums Leben, eine weitere Person schwebt noch immer in Lebensgefahr. Nach offiziellen Angaben gab es zudem 18 schwer und 15 leicht Verletzte. Die Feuerwehr, die war mit einem Großaufgebot von bis zu 220 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer selbst war nach rund 20 Minuten unter Kontrolle. Die Nachsorge der Betroffenen und auch die Belüftung der Klinikräume, die hat aber noch bis in die Morgenstunden dann gedauert.
Und weil das Feuer in der Geriatrie ausgebrochen ist, also einer Station für ältere Menschen, war die Rettung sehr herausfordernd, sagt unser Reporter.
Die Rettung, die war äußerst schwierig. Auf der betroffenen Station für Altersmedizin befanden sich überwiegend ältere Menschen und auch Menschen, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. Einige saßen im Rollstuhl oder konnten ihre Zimmer wegen des dichten Rauchs nicht mehr verlassen. Die Feuerwehr musste viele Patientinnen und Patienten mit sogenannten Fluchthauben, die den Menschen über den Kopf gezogen gezogen werden, durch die verqualmten Flure nach draußen bringen. Ja, und andere wurden über tragbare Leitern oder mit Hilfe von Drehleitern durch die Fenster gerettet, auf beiden Seiten des Gebäudes. Der Brandherd lag zwar im Erdgeschoss, doch die Retter, die kamen von außen schlecht an die Hilfesuchenden heran. Der dichte Rauch erschwerte die Sicht im Inneren zusätzlich und selbst mit Handlampen konnten die Feuerwehrleute sich kaum orientieren.
Und zur jetzigen Situation am Marienkrankenhaus in Hamburg dazu noch einmal Elias Bartel.
Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Die Rettungsmaßnahmen sind abgeschlossen und ein Teil der betroffenen Patienten und Patienten, die konnten direkt in der eigenen Notaufnahme vom Marienkrankenhaus versorgt werden. Nur zwei Menschen, die mussten in andere Kliniken verlegt werden. Der Klinikbetrieb läuft jetzt weiter. Die Geriatrie, also die Station, auf der der Brand ausgebrochen war, wurde vollständig evakuiert. Andere Bereiche des Krankenhauses sind laut Feuerwehr nicht betroffen. Das katholische Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde ist mit rund 600 Betten eines der größten konfessionellen Krankenhäuser in Norddeutschland. Auch ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz, um Betroffene und Einsatzkräfte zu betreuen. Wodurch das Feuer ausbrach, das ist aber immer noch unklar.
Informationen zum Brand im Hamburger Marienkrankenhaus von Elias Bartel. Die etwa 2 Millionen Menschen im weitgehend zerstörten Gaza-Streifen müssen jeden Tag aufs Neue versuchen, sich und ihre Familien mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Israel lässt in seinem Krieg gegen die Terrormiliz Hamas zwar wieder Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung zu, die reichen aber nicht aus. Nach UN-Angaben droht eine Hungersnot. Inzwischen läuft eine Propagandaschlacht um diese Hilfslieferungen zwischen Israel und der Terrormiliz Hamas, die ja immer noch israelische Geiseln gefangen hält. Die Hamas behauptet, dass es an den Verteilzentren der Hilfsorganisation GHF, die von Israel und den USA unterstützt wird, immer wieder zu Toten und Verletzten kommt, was sich nicht unabhängig überprüfen lässt. Was ist da dran? Antworten von Julio Segador aus Tel Aviv.
Bilder in den sozialen Medien zeigen an einem der Verteilzentren eine riesige Menschenmenge, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Ob diese Schüsse von dem US-Sicherheitspersonal abgegeben worden sind oder von israelischen Soldaten, ist nicht klar. Ebenso steht der Grund für den Vorfall nicht fest. Aktuell liegen dazu nur palästinensische Angaben vor. Das israelische Militär hat sich dazu nicht geäußert. Die umstrittene Stiftung Gaza Humanitarian Foundation, die mit US-Unterstützung die neuen Verteilzentren im Gazastreifen betreibt, dementierte die aus Gaza berichteten Vorfälle. Es gebe Gerüchte, die aktiv von der Hamas verbreitet werden und angebliche Todesfälle und Verletzungen am heutigen Tag betreffen, heißt es auf der Website der Stiftung. Diese Gerüchte seien unwahr und frei erfunden. Unterdessen scheinen die Bestrebungen für eine erneute Waffenruhe gescheitert zu sein. Zwar stimmte die Hamas zu, im Rahmen dieser Waffenruhe 10 lebende Geiseln freizulassen und 18 Körper toter Geiseln an Israel zu übergeben, doch die Terrororganisation wollte Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. Der US-Sonderbeauftragte Witkoff, der den Vorschlag für diese dritte Waffenruhe ausgearbeitet hatte, bezeichnete die Forderungen der Hamas als inakzeptabel. Unklar ist, ob damit der sogenannte Witkoff-Plan endgültig gescheitert ist.
Informationen von Israel-Korrespondent Julio Segador. Vor genau einem Jahr ist in Mannheim ein Mann aus Afghanistan mit einem Messer auf den Polizisten Ruven Lauer losgegangen. Kurz danach stirbt der Beamte im Krankenhaus. 5 weitere Menschen wurden bei der Tat schwer verletzt. Gestern ist auf dem Mannheimer Marktplatz an den Polizisten erinnert worden. Unsere Reporterin Isabel Handrich war dabei.
Völlige Stille auf dem Marktplatz. So kennt man diesen belebten Ort in Mannheim eigentlich nicht. Trotz brütender Hitze sind einige hundert Menschen gekommen. Die Tat vor einem Jahr ist bei vielen noch sehr präsent.
Ich denke jeden Tag dann daran, weil ich nämlich in der Stadt war damals. Ich laufe jeden Tag hierher und lege eine Rose hin.
Traurig, dass überhaupt passiert sowas. Finde ich auf Deutsch gesagt scheiße. Muss nicht sein, darf nicht sein.
Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier vom großen Blechbläser-Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg. Dann kam der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht auf die Bühne. Im Namen der Familie des getöteten Polizisten verlas er einige Worte. Außerdem sprach er von der politischen Debatte, die das Ganze ausgelöst hat.
Das Attentat und der Tod von Ruven Lauer haben auch eine politische Diskussion entfacht. Eine Debatte über Zuwanderung, über Integration und den Schutz vor religiösem Fanatismus. Manche Beiträge zu dieser Diskussion waren verletzend, spaltend und herabwürdigend.
Wie weitreichend die Folgen der Tat waren und noch immer sind, verdeutlicht auch die Anwesenheit des Bundesinnenministers Alexander Dobrindt.
Polizisten geben jeden Tag in ihrem Dienst enorm viel und sie gehen mit ihrem Dienst immer wieder ein enormes Risiko ein. Und dieses Risiko ist nur dann einzugehen, wenn sie maximale Unterstützung der Politik erwarten können und genießen können und wenn ihnen der bestmögliche Schutz gegeben wird.
Nach einem interreligiösen Friedensgebet wurde mitten auf dem Marktplatz eine Infotafel enthüllt. Auf ihr zu sehen ein Foto von Ruven Lauer in Uniform. Außerdem wurde ein Gedenkstein in den Boden am Marktplatz eingelassen.
Isabel Handrich aus dem SWR-Studio Mannheim.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute ist ein besonderer Tag, UNESCO-Welterbetag. Zum 20. Mal wird dies an allen 54 Welterbestätten in Deutschland gefeiert. Auch in Brandenburg in Bernau. Mitten im Grünen steht hier die ehemalige Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, ein ganz besonderer Bauhausgebäudekomplex. Kulturreporterin Elisa Göppert hat sich mal umgesehen.
Ein lichtdurchfluteter Raum mit riesigem Panoramafenster. Draußen ein Kieferwäldchen, an der Decke Glasbausteine.
Versetzen Sie sich mal in die Lage des Gewerkschaftlers, der damals aus Berlin aus seiner dunklen, engen Wohnung hierher gekommen ist, meist auch aus einfachen Verhältnissen.
Anton Rupp führt durch den Speisesaal der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau. Damals, das war nachdem das Gebäude zwischen 1928 und 1930 erbaut wurde. Der Dachverband vieler kleiner Gewerkschaften hat hier seine Mitglieder geschult. 120 Arbeiter und Arbeiterinnen konnten für 1- bis 3-monatige Seminare untergebracht werden.
Also muss damals recht beeindruckend gewesen sein, dann hier mitten in der Natur Mittag zu essen.
Entworfen wurde die Bundesschule vom damaligen Direktor des Bauhaus in Dessau, Hannes Meyer, und Hans Wittwer, der das Baubüro der Kunstschule leitete. Bauhaustypische Materialien wie Sichtbeton, Glas und Stahl sind in Bernau ebenso zu finden wie das Zusammenwirken von Lehre und Praxis am Bau. Auch Studierende arbeiteten hier mit, wie die Leiterin des Besucherzentrums Judith Klage betont.
Das ist hier auch das Besondere, dass das Gebäude im Prinzip die Natur, die Landschaft um sich herum aufnimmt.
Nicht nur die Lichtverhältnisse, auch die leichte Hanglage wurde in das Gebäude integriert. Ein langer, abfallender Flur, komplett verglast, verbindet alle Elemente der Schule. Aula, Speisesaal, Internatsgebäude, Bibliothek, Turnhalle und Seminarräume. In der Bundesschule ging es um Wissensvermittlung, aber vor allem auch darum, die Gewerkschaftsmitglieder zu vernetzen. Das zeige sich im Gemeinschaftsgedanken, den die Architektur stärken will, wie Anton Rupp erklärt.
Wir sind jetzt im Glasgang und dieser Glasgang ist auch bewusst relativ eng gestaltet. Spätestens zum dritten Mal, wenn Sie hier demselben Gesicht über den Weg laufen, merken Sie, ah, den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen.
Während der Führung macht Anton Rupp auf die Schönheit und auch Schwächen der Architektur aufmerksam. Und erzählt von der wechselhaften Nutzungsgeschichte der Bundesschule, nachdem die Nazis den Gewerkschaftsbund aus dem Gebäude jagten.
Und unserer Information nach wurde von hier auch der Überfall auf den Sender Gleiwitz in Polen geplant und von hier aus auch durchgeführt, der ja dann letztlich als Anlass für den Zweiten Weltkrieg gedient hat.
Und heute lernen wieder Auszubildende in der Bundesschule, seit 3 Jahren in der dort angesiedelten Pflegeschule.
Das ist wirklich auch das Schöne an dem Gebäude, dass es bis heute als Schule, als Weiterbildungszentrum genutzt wird.
Die lebhafte Führung gleicht einer Zeitreise. Sie lässt tief eintauchen in die Bauhausprinzipien und die Geschichte des Gebäudes. Und doch sind die Inhalte äußerst aktuell. Fast 100 Jahre nach ihrem Entstehen zeigt die Bundesschule auch heute noch, wie eine menschen- und lernfreundliche Architektur aussehen kann.
Elisa Göppert über die Bundesschule in Bernau. Und wer Lust bekommen hat, heute zum UNESCO-Welterbetag gibt es ein großes Familienprogramm mit Puppentheater, Livemusik und Führungen. Und hier übernimmt jetzt Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich habe wieder Rudern für Sie live, die Europameisterschaft in Plovdiv. 5 Finals heute Morgen am Vormittag mit deutscher Beteiligung. 1 ist schon durch. Für uns an der Regattastrecke Jan Dittjogard. Jan, wie lief das Rennen?
Es lief gut aus deutscher Sicht. Die vier Damen aus dem Frauen-Doppelvierer, sie begrüßen gerade ihre Fans, ihre Freunde, ihre Angehörigen. Da wird sich geherzt, da wird sich umarmt. Es hat für Silber gereicht, für das DSV-Quartett. Und das war nach dem ersten Rennen hier nicht unbedingt zu erwarten. Da war man nur Dritter geworden im Vorlauf. Dann hat es auch noch geheißen, dass es leichte gesundheitliche Probleme vor diesem Finale gegeben hat. Aber das Rennen, das war unglaublich beherzt. Die Mannschaft um Schlagfrau Pia Greiten hat sich rangehängt an die Britinnen. Die Olympiasiegerinnen haben hier auch die Goldmedaille gewonnen, aber dahinter das deutsche Boot, so gut 1,5 Sekunden, dahinter kam er dann ins Ziel und hat hier die erste Medaille für den deutschen Ruderverband in den olympischen Klassen geholt, also Silber für den Frauen-Doppelvierer.
Und was könnte heute noch kommen, Stichwort Deutschlandachter?
Ja, da warten natürlich gerade die deutschen Ruderfans sehr gespannt drauf. Der Deutschlandachter hat ja am Donnerstag im Vorlauf ein echtes Achtungszeichen gesetzt, hatte seinen Vorlauf gewonnen, unter anderem das Olympiasiegerboot aus Großbritannien um mehr als eine Länge distanziert. Also da geht's hier heute nicht nur um eine Medaille, sondern vielleicht sogar um Gold. Großbritannien wird eine Rolle spielen, die Niederländer werden eine Rolle spielen. Es wird auf jeden Fall ein ganz heißes Rennen, das hier dann in gut einer Stunde gestartet wird. Vorher dann noch weitere Finals mit deutscher Beteiligung. Unter anderem im Männereiner, da ist Marc Weber unterwegs. Er vertritt ja den Olympiasieger Oliver Zeitler, der erst später in den internationalen Wettkampfkalender einsteigt. Also Marc Weber wird schwer haben, hier um eine Medaille mitzufahren, aber vielleicht kann er ja überraschen.
Live aus Plovdiv, Jan Dittjörgeit. Zum Fußball. Der grandiose Sieg von Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale hat in Frankreich nicht nur zu Jubelfeiern geführt. Ein Mensch kam auch ums Leben. Ein 17-Jähriger wurde bald nach Abpfiff in Dax im Südwesten Frankreichs an der Atlantikküste erstochen. Die Hintergründe sind noch unklar. In München hatten Inter Mailand und Torhüter Jan Sommer vor allem eins zu tun: Frustbewältigung. 5 Stück hatte sich Sommer eingefangen. Da gehen andere auch schon mal auf Tauchstationen. Sommer nicht. Florian Eckel.
Tapfer, aber mit gesenktem Blick stellt sich Inters Torwart Jan Sommer der Presse. Es hätte sein Spiel, sein Abschluss für ein unglückliches halbes Jahr in München werden können. Doch Paris Saint-Germain schenkt ihm gleich 5 Tore ein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich was Besonderes, ein Champions-League-Finale zu spielen. Klar, kennt man das Stadion, weil man hier gespielt hat, aber es war für mich besonders, ein Champions-League-Finale zu spielen. Ich wollte es gewinnen.
Und er hätte den Bayern die lange Nase gezeigt. Deren Traum vom heiß ersehnten Champions-League-Finale daheim war im Viertelfinale ausgerechnet gegen den überragenden Sommer und ein cleveres Inter Mailand geplatzt. Doch gestern war von Inters Cleverness nichts zu sehen. Stattdessen muss sich Sommer eingestehen:
Weil wir vieles richtig und gut gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Und darum ist es tough und bitter, dass wir diese Dinge mit Energie, Power heute leider gefehlt haben.
Inter, neben Sommer von Beginn an mit Ex-Bayern-Verteidiger Pavard. Der wird kurz nach der Pause durch DFB-Verteidiger Bissek ersetzt, aber dessen Kurzeinsatz dauert nur 8 Minuten. Er muss verletzt wieder vom Feld. Auch die ehemaligen Bundesliga-Stars Calhanoglu und Mkhitaryan haben gegen das flotte Pariser Angriffsspiel keine Lösung. So bleibt Keeper Sommer nur die Enttäuschung.
Wir bekommen das erste Tor sehr früh, dann das zweite und wir haben es nicht geschafft, so dieses Momentum dann wieder auf unsere Seite zu bekommen.
Anders PSG. Nach dem Abschied der Weltstars Messi, Neymar und zuletzt auch Mbappé hat sich ein echtes Kollektiv gefunden. Mit erfahrenen Stars auf Schlüsselpositionen und jungen Wilden wie Désiré Doué. Der 19-jährige Franzose hat 2 Tore gemacht und 1 vorbereitet. Deswegen hadert Inters Torwart nicht nur mit der Leistung der eigenen Mannschaft.
Sie haben guten Druck gemacht, sie waren variabel vorne. Wir haben ihnen viel zu viele Räume gelassen, die Distanzen waren zu groß.
Und deswegen bleibt die Distanz zwischen Sommer und dem heiß ersehnten Henkelpott weiter riesig. Wer weiß, ob er mit 36 Jahren noch einmal in ein Champions-League-Finale kommt. Eine Chance bleibt seinen Nerazzurri, um eine titellose Saison noch zu krönen. Und zwar ab Mitte Juni bei der Club-WM in den USA.
Weiter mit Tennis. Daniel Altmaier kann heute den größten Erfolg seiner Karriere schaffen. Der 26-Jährige hat die Möglichkeit, erstmals in das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen. Bei den French Open bekommt es Altmaier mit US-Boy Francis Tiafoe zu tun. Spielbeginn ist um 11 Uhr und zwar auf dem Platz, auf dem Altmaier angesetzt ist. Er hat aber erst das 4. Match, also ist Geduld gefragt. Die Partie gegen Tiafoe wird nicht vor 16 Uhr erwartet. Der Sport mit Jens-Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Weiter geht's mit Werner Schoninger. Ein Regierungschef, der vieles im Land ändern will, und ein bisheriger Staatspräsident, der sich dem entgegenstellt. Das ist gerade die Lage in Polen. Heute wird ein neuer Präsident gewählt in einer turnusgemäßen Stichwahl. Polen-Korrespondent Martin Adam mit den unterschiedlichen Erwartungen an den Wahlausgang.
Weil in der ersten Runde der polnischen Präsidentschaftswahl Mitte Mai keiner der 13 Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten hat, treten die beiden Bestplatzierten am Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander an. Der Warschauer Stadtpräsident Rafał Trzaskowski kandidiert für die liberal-konservative Bürgerplattform von Premierminister Donald Tusk. Trzaskowski hatte die erste Runde mit knappem Vorsprung gewonnen. Sein Kontrahent Karol Nawrocki kandidiert für die rechtspopulistische Peace-Partei und verspricht vor allem, den Reformkurs der Regierung Tusk weiter zu blockieren. Nawrockis Wahlkampf war geprägt von Skandalen. Der Historiker soll früher als Boxer und Türsteher auch an Prostitution verdient haben. Nawrocki hat außerdem zugegeben, als Hooligan an organisierten Kämpfen gegen verfeindete Fangruppen teilgenommen zu haben. Zuletzt erhielt der Peace-Kandidat jedoch deutliche Unterstützung durch die US-Regierung von Donald Trump. Im Wahlkampf bemühte sich Nawrocki vor allem um die Stimmen der Anhänger zweier rechtsextremer Kandidaten, die in der ersten Runde gemeinsam auf über 20% der Stimmen gekommen waren. Trzaskowski wiederum wirbt um die Wählerinnen und Wähler der anderen ausgeschiedenen konservativen bis linken Kandidaten, vor allem aber um die Menschen, die in der ersten Wahlrunde nicht gewählt haben. Viele aus Enttäuschung über die magere Bilanz der Regierung Tusk. Trzaskowski gilt zudem bei vielen Polinnen und Polen als weltgewandter, aber abgehobener Großstadtpolitiker, der kein Verständnis für die Probleme der Bevölkerung hat. Die Peace wirft ihm außerdem vor, Unterstützung von einer polnischen NGO erhalten zu haben, die mutmaßlich auch aus dem Ausland finanziert wird. In den Umfragen lagen beide Kandidaten zuletzt gleich auf. Am Ende könnte die Wahlbeteiligung entscheidend sein. Ist sie hoch, hat der liberale Trzaskowski gute Chancen. Bleiben jedoch viele Enttäuschte zu Hause, dann profitiert der rechtspopulistische Nawrocki.
Martin Adam aus Warschau, und erste Ergebnisse der Stichwahl ums Präsidentenamt werden am späten Abend erwartet. Sie sind bunt, ihr Rauch schmeckt süß und sie verschmutzen millionenfach die Umwelt. Die Rede ist von Einweg-E-Zigaretten. Sie enthalten Mini-Akkus, die dann einfach mit in den Müll geworfen werden. Großbritannien geht dagegen ab heute mit einem Verkaufsverbot vor, auch um Kinder und Jugendliche zu schützen. London-Korrespondentin Franziska Hoppen mit Reaktionen darauf.
Einweg-E-Zigaretten aus Plastik und bunt versprechen allerlei Geschmäcker, von Kaugummi über Apfelkuchen bis Cola. Bislang ließen sie sich in Großbritannien für wenige Pfund im Kiosk kaufen. Das sei vor allem praktisch, sagt diese Nutzerin aus Manchester einer BBC-Reporterin. Ich verstehe schon, dass die Einweg-Vapes schlecht für die Umwelt sind, aber es ist so bequem. Rein in den Laden und wieder raus, statt die Flüssigkeit kaufen und die E-Zigarette immer wieder aufladen zu müssen. Ob sie die Wegwerf-Vapes denn auch fachgerecht entsorge, will die Reporterin wissen. Oh, bemerkt die junge Frau, sie wisse gar nicht, dass man das solle. Eigentlich müssen die Geschäfte die leeren Vapes zurücknehmen und recyceln. Doch der britischen Regierung zufolge wurden letztes Jahr 5 Millionen Stück achtlos weggeworfen oder im falschen Müll entsorgt, wo überhitzte Lithium-Ionen-Akkus für Brände sorgen können. Das ist einer der Gründe, warum das Verkaufsverbot gilt. Der andere, weil die Einweg-E-Zigaretten so bunt sind und süß schmecken, halten viele Jugendliche sie für harmlos, werden so ans Rauchen und Nikotin herangeführt. So erlebte es der 18-jährige Finn.
I just walked into a shop and they were all there. There was no having to set up. There was no restriction really on the nicotine content either. It was just, yeah, puff a go.
Sie seien im Geschäft einfach da gewesen, keinerlei Beschränkungen, er habe direkt losrauchen können. 18% der 11- bis 17-Jährigen haben das Vaping schon mal ausprobiert. Finn griff danach aber zu Pouches, kleinen, schnell wirkenden Nikotinbeuteln, die man sich in die Backe legen kann. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin direkt in den Blutkreislauf und weiter ins Gehirn. Gerade bei Jugendlichen sind die Pouches beliebt. Nun fürchten Experten, dass das Vape-Verbot den Konsum der Beutelchen noch steigern könnte. Dabei sind sie für Eltern und Lehrer schwerer zu entdecken, sagt Sheila Duffy von der Nichtraucherinitiative ASH Scotland.
You can slip this in your schoolbag.
Man kann sie in den Ranzen stecken, ein, zwei in die Backe vor dem Unterricht. Der Lehrer kriegt das nicht mit.
And the teacher's not gonna know.
Der Vorschlag der Vape-Industrie an die britische Regierung, einfach mehr Flüssigkeit in den Einweg-E-Zigaretten zulassen. Damit hielten sie länger und würden teurer und somit für Jugendliche unattraktiver, sagt John Dunn vom Branchenverband UK Vaping Industry Association.
We are restricted in the amount of liquid that we can put in the device.
Wir dürfen nur 2 Milliliter in die Vapes packen. Wenn es 10 Milliliter wären, verbräuchten wir weniger Batterien, weniger Plastik.
Less plastics per device.
Doch dieser Vorschlag kommt zu spät. Ab Sonntag werden die Einweg-E-Zigaretten aus den Regalen und dem Onlinehandel verbannt. Wer sich nicht daran hält, zahlt umgerechnet mindestens 240 Euro Strafe. Kioskverkäufer Vishal Patel ärgert sich darüber. 10-15 Kunden gehen mir bestimmt verloren. Manchmal haben sie noch andere Sachen hier gekauft. Der restliche Umsatz könnte also auch sinken.
Der Bericht von Franziska Hoppen aus London. Jahrelang hat Natascha Zagorski für ein Recht gekämpft, das sie selbst nicht hatte, Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Also Zeit für Erholung und vor allem Zeit, um den Verlust zu verarbeiten. Die Frau aus Bayern hat dazu vor 3 Jahren eine Initiative gestartet. Daraus ist ein Gesetz geworden, das heute in Kraft tritt. Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham über den politischen Erfolg, den Natascha Zagorski erreicht hat.
So, dass man mich auch hört.
Wie so oft hält Natascha Zagorski ein Mikrofon in der Hand, steht auf einer Bühne in München. Sie ist die laute Stimme für betroffene Frauen, die leise trauern.
Hinter uns liegen 3 Jahre. 3 Jahre Kampf und Engagement für den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten.
Alle sollen von dem neuen Gesetz erfahren, das ab jetzt gilt. Mit einer riesigen leeren Wiege und Infoflyern am Münchner Marienplatz macht Zagorski diese Woche darauf aufmerksam.
Jetzt müssen die Menschen auch wissen, dass es dieses neue Frauenrecht gibt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Fehlgeburten sind nach wie vor ein riesiges Tabu. Dieses Tabu müssen wir sichtbar machen.
Denn es betrifft viele. Schätzungsweise jede dritte Frau erleidet eine Fehlgeburt. Mutterschutz, also das Recht auf Erholung, galt bislang aber erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Jetzt greift er früher, ab der 13. Woche. Und je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, umso länger ist die Erholungszeit jetzt möglich. Für Zagorski selbst kommt das Gesetz zu spät. Damals erleidet sie eine frühe Fehlgeburt, Mutterschutz stand ihr nicht zu.
Als ich damals meine Fehlgeburt hatte, dann war das für mich kein politisches Thema, sondern einfach ein persönliches Drama.
Aus Trauer wurde Wut, aus Wut Engagement. Vor 3 Jahren startet sie eine Petition, sammelt Unterschriften. Anfang dieses Jahres beschließt der Bundestag einstimmig das Gesetz. Die damalige Bundestagsvizepräsidentin bedankt sich bei Zagorski, die auf der Besuchertribüne sitzt und weint.
Liebe Frau Zagorski, im Namen des gesamten Hauses darf ich Ihnen, glaube ich, an dieser Stelle für Ihre Initiative danken. Und es werden viele Frauen profitieren davon, dass Sie den Mut hatten, diese Initiative auch anzustoßen. Herzlichen Dank.
Auch jetzt kann die 40-jährige Zagorski kaum glauben, was sie geschafft hat.
Dieser Erfolg, dass aus dieser Petition, die irgendeine Mama in Bayern gestartet hat, weil einfach ein Unrecht geschehen ist, dass die zum Gesetz geführt hat, das gibt mir so viel Kraft. Und vor allem gibt es mir auch so viel Motivation, den Menschen, die immer sagen, bringt eh alles nichts, dieses Engagement. Denen kann ich jetzt sagen, hey, doch, es bringt was.
Und es soll weitergehen. Die neue Bundesregierung will auch den Mutterschutz für Selbstständige verbessern. Familienministerin Karin Prien von der CDU.
Ich selber habe das erlebt, wie das ist als selbstständige Rechtsanwältin. Wenn man keinen Mutterschutz hat, dann muss man eben sehr schnell wieder anfangen zu arbeiten. Und dass wir da jetzt weitere Schritte gehen, ist ein wichtiger Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und übrigens auch zur Attraktivität der Selbstständigkeit.
Auch dafür setzt sich Natascha Zagorski ein. Sie wird weiter für frauenpolitische Themen kämpfen und dabei laut sein.
Ab heute gilt der gestaffelte Mutterschutz für Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben. Sarah Beham mit ihrem Bericht. Und hier geht es gleich weiter mit Jonas Ziegler.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Potsdam Nord und Vöben Stau an einer Baustelle. Es dauert 30 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur in Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. Plenterwald, wegen des Berlin-Triathlons sind bis ca. 20 Uhr die neue Krugallee, die Bulgarische Straße, die Puschkin-Allee und die Köpenicker Landstraße statt einwärts gesperrt. Zur Sternfahrt. Auf insgesamt 20 Routen geht es zum Großen Stern. Rechnen Sie im gesamten Stadtgebiet mit Behinderungen. Die Straße des 17. Juni ist zwischen Ebertstraße und Großem Stern in beiden Richtungen gesperrt. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse. Und zur S-Bahn Berlin. Wegen einer Signalstörung in Höhe Treptower Park kommt es bei der S8, 85 und 9 zu Ausfällen und Verspätungen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten gestorben. 18 weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt. Mindestens ein Mensch schwebt noch in Lebensgefahr. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um kurz nach Mitternacht alarmiert. Der Brand soll in der geriatrischen Abteilung der Klinik ausgebrochen sein. Die Ursache ist noch nicht bekannt. In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute auf massive Behinderungen einstellen. Grund ist eine Fahrradsternfahrt. Ricardo Westphal, RBB 24.
Auf 20 Routen sind zehntausende Menschen unterwegs. Viele kommen mit dem Rad auch aus Frankfurt-Oder. Einige starteten auch in Stettin, Leipzig und Dessau oder Niedersachsen. Abschnittsweise werden auch der Stadtring und die AWUS gesperrt. Veranstalter ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC. Er verbindet mit der Sternfahrt die Forderung nach sicheren und guten Radwegen.
Frauen haben im Fall einer Fehlgeburt jetzt ab der 13. Schwangerschaftswoche ein Recht auf Mutterschutz. Diese Gesetzesänderung tritt heute in Kraft. Bisher gab es einen grundsätzlichen Anspruch erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Die neue Regelung sieht eine Staffelung vor. Je später die Fehlgeburt passiert, desto länger dauert der Mutterschutz. Maximal sind es 8 Wochen. Der jüngste Vorstoß der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen ist offenbar gescheitert. Laut dem US-Sondergesandten Witkoff ist die Hamas zwar bereit, 10 lebende und weitere tote Geiseln zu übergeben, aber nicht so schnell wie in dem Vorschlag geplant. Außerdem fordert die Terrororganisation, dass weite Teile der israelischen Armee mit Beginn der Waffenruhe aus dem Gazastreifen abziehen. Witkoff wie auch Israel lehnen die Bedingungen ab. In der westrussischen Region Bryansk ist bei einem Brückeneinsturz ein Personenzug entgleist. Laut dem Gouverneur wurde die Brücke gezielt gesprengt, 7 Menschen wurden getötet, etwa 70 weitere verletzt. Auch in der russischen Grenzregion Kursk hat es nach Behördenangaben einen Brückeneinsturz mit einem entgleisten Zug gegeben. Der Lokführer des Güterzugs wurde verletzt. Russische Ermittler sprechen auch in diesem Fall von einer Explosion. Polen wählt heute einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl tritt der liberale Proeuropäer Trzaskowski gegen den rechtsnationalen Nawrocki an. In den Umfragen liegen sie nah beieinander. Trzaskowski gehört zum Lager von Regierungschef Tusk. Der Ausgang der Wahl entscheidet damit unter anderem über die Zukunft von Tusks Reformprojekten wie auch über den weiteren Europakurs. Nawrocki könnte bei einem Sieg die bisher starke Hilfe Polens für die Ukraine in Frage stellen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute bei wechselnder Bewölkung zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen und Hagel, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 20 und in Lübben im Spreewald 21 Grad. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 10.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
I was really interested in understanding sort of what gold would feel like. Gold bars normally live in banks. Individuals don't normally buy them. So I was very interested in the sort of practicality actually of how somebody would get one and what would happen if you decided to hit someone around the head with it.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Ab und zu nehmen wir eine Folge unseres Literaturpodcasts Orte und Worte an einem unserer Lieblingsorte im RBB auf, in unserer Dachlounge oben auf dem Fernsehzentrum in Berlin-Westend. Von dort hat man einen großartigen Blick auf die Stadt und man kann sich gemütlich mit einem Drink in Lounge-Sesseln niederlassen. Und da oben an diesem tollen Ort hat Anne-Dore gerade die englische Bestseller-Autorin Natasha Brown getroffen. Hallo.
Hallo Stefan. Ja, wir haben über ihren zweiten Roman gesprochen. Der heißt Von allgemeiner Gültigkeit. In England ist Natasha Brown mit ihrem Debüt 2021 total durch die Decke gegangen. Zusammenkunft hieß dieses Buch und das war ein Roman über eine junge schwarze Frau, die in der Finanzbranche Karriere macht. Und ein bisschen Autobiografisches steckt da wohl drin, denn Natasha Brown ist selbst studierte Mathematikerin und hat 10 Jahre für Banken gearbeitet, bevor sie aber beschlossen hat, eine Auszeit zu nehmen und es mit dem Schreiben zu versuchen.
Sicher die bessere Alternative und dann gleich so erfolgreich. Wovon handelt denn Ihr zweites Buch, über das ihr gesprochen habt?
Ja, Von allgemeiner Gültigkeit ist eine kritische Gesellschaftsanalyse, unter anderem über die Aufmerksamkeitsökonomie. Die Medien kriegen auch ihr Fett weg. Es geht auch um Klassismus, um Geschlecht und Herkunft. Und da ist eine Kernszene im Buch, um die alles kreist. Und die hat mit einem Goldbarren zu tun. Der ist auch auf dem Cover abgebildet. Mit diesem Goldbarren wird einer fast erschlagen. Und kleiner Spoiler, Natasha Brown hat vor unserem Gespräch in Studio 14 aus ihrer Handtasche auch einen Goldbarren gezogen und der lag dann während unseres Gesprächs auf dem Tisch.
Nein, und der ist dann in deiner Handtasche gewandert, war es ein echter?
Das verrate ich nicht, das musst du jetzt nachhören.
Okay, dann sind wir jetzt richtig heiß gemacht und neugierig. Dann springen wir mal hoch in unsere Dachlounge im 14. Stock. Dort hat Anne-Dore mit der englischen Autorin Natasha Brown über Goldbarren gesprochen und über ihr neues Buch Von allgemeiner Gültigkeit.
Ja, welcome and good evening here in our rooftop lounge. Herzlich willkommen hier in unserer Dachlounge im RBB. This is a very special place for the Berlin book premiere of an outstanding novel. And I'm very happy we have the brilliant author here tonight. Welcome, Natasha Brown.
Thank you for having me.
Hello. Ja, herzlich willkommen auch an Sie, liebes Publikum. Wie schön, dass Sie den Weg in den 14. Stock gefunden haben für diese Buchpremiere von allgemeiner Gültigkeit. Und wir haben eine sehr besondere Autorin hier, denn Natasha Brown ist Mathematikerin. Und sie hat viele Jahre im Bankenwesen gearbeitet, bevor sie entschied, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und zu schreiben. Natasha, what made you quit your job in finances and decide for the writing business? Was it a long hidden dream or just a good calculation being a studied mathematician?
To be fair, I think it's less of quitting a job than taking a career break. I always knew I wanted to take a break from my career in my 30s.
Natasha Brown wollte einfach mal eine Karriereauszeit nehmen. Und das, da hätte sie natürlich einfach ein sehr langes Yoga-Retreat machen können oder Marathon laufen. Aber dann wurde es eben doch das Bücherschreiben. Und sie ist sehr interessiert für alles, was mit Sprache zu tun hat. Also sie hat sich sehr beschäftigt mit der Frage, wie neutral kann Sprache eigentlich sein? Und darum ging es eben auch in ihrem ersten Buch Zusammenkunft auf Englisch Assembly, so hieß das Buch. Und ähnliche Fragen stellten sich auch für ihren zweiten Roman. Da ging es nämlich auch ihr unter anderem um die Frage, wie Menschen agieren, die außergewöhnlich gut mit Sprache umgehen können. Von allgemeiner Gültigkeit ist eine Gesellschaftsanalyse über Aufmerksamkeitsökonomie. It's a critical social analysis of attention economy. And one of the characters says at one point, Words are your weapons, they are your tools, your currency. Also Worte sind Waffen, sagt an einer Stelle eine Figur. Sie sind unser Werkzeug und unsere Währung. Und ich fand das sehr interessant, dass eine studierte Mathematikerin und Bankerin die Worte eine Währung nennt. Und ich habe mich gefragt, ob sie jetzt einfach nur mit einer anderen Währung umgeht als früher. Natascha, are you now simply trading in a different currency than before? Or are the two jobs very, very different from one another?
Well, I think what's so interesting is me as someone who my career has been in banking and modeling risk.
Also Natascha Brown sagt, es gibt einfach einen gewaltigen Shift natürlich, gerade auch wenn man auf Journalismus guckt, auf Artikel guckt, auf Zeitungen guckt. Denn jetzt ist es so, dass natürlich die Zeitungen ganz andere Finanzierungsmodelle haben als früher. Also jeder Artikel, auf den man klickt, der wird dann eben begleitet von irgendwelchen Werbungen. Und das hat natürlich wahnsinnig viel verändert. Und sie selbst hat auch Jobangebote bekommen dafür als Mathematikerin eben, weil Mathematiker natürlich inzwischen ganz anders gefragt sind, eben auch von den Medien. Eine illegale Party während des Lockdowns, eine besetzte Farm auf dem Land und ein Goldbarren. Jetzt wissen Sie, warum hier einer liegt. Der ist nämlich ein wichtiges Element in diesem Roman. Das ist gleichzeitig auch, und da wird es ein bisschen knifflig in dem Buch, der Anfang einer Reportage, die eine Journalistin schreibt, der wir dann im zweiten Kapitel begegnen. Natascha, this is the core scene of a truly cleverly constructed social satire. Was the beginning of your book also the gold bar, the party, the knockdown? Was that really the core scene also of your writing?
Not so much. I think I got to it later and I got to it in the order that the characters in the book.
Also sie hat sozusagen nach einem Haken gesucht, der alles so ein bisschen zusammenbringt, und der Goldbarren kam eigentlich erst später. Zuerst hatte sie eine Frau im Kopf. Das ist eine wichtige Figur in diesem Buch und die heißt Lenny. Wir werden später noch auf sie zu sprechen kommen. Eine konservative Kolumnistin, die wirklich eine sehr interessante Figur ist. An einer Stelle wird dieser Goldbarren ein MacGuffin genannt. Das ist ein Ausdruck, wenn Sie Alfred Hitchcock kennen, den Sie vielleicht schon mal gehört haben. Alfred Hitchcock hat mit MacGuffin immer Objekte oder Personen bezeichnet, die dazu dienen, die Handlung voranzutreiben, ohne selbst von besonderem Nutzen zu sein. At one point, Natascha, the gold bar is called a MacGuffin, a term used by Alfred Hitchcock to describe objects or people that serve to advance the plot without being of any particular use. Was that fun for you to play with elements of suspense and thriller?
Absolutely. I'm a huge fan of the mystery and thriller genre. Quite a squeamish fan. I can't handle anything that gets too violent, but I love reading those novels.
Ihre Lieblingsvorstellung ist, dass wir als Leserinnen und Leser wirklich aufmerksam lesen. Sie mag das sehr gerne, Mystery und Thriller. Sie nennt sich selbst ein Fan von diesen Genres. Und sie fand die Idee ganz wunderbar, dass wir als Leser eben jedes Wort daraufhin abklopfen, was gemeint sein könnte und was tatsächlich passiert ist, weil um diesen Fastmord dreht sich in diesem Buch eben sehr viel. Es ist sehr eindrücklich, wie Natascha Brown diesen Goldbarren beschreibt. Überraschend schwer heißt es, organisch. You describe very vividly how gold feels. Surprisingly heavy, organic. Now you have brought one with you. I guess this is a real one, right?
Absolutely. Books pay that well.
It doesn't seem so heavy though.
I promise you, you can have a lift afterwards. It's quite heavy.
So this is worth $500,000?
Yep.
Great. I actually had the question on my paper, have you ever held a gold bar in your hand? But now I can't ask this question anymore.
No. So this is a replica. It's apparently a prop from the movie Goldfinger. I don't know how true that is, but that's what the seller on Etsy told me.
Also dieser Goldbarren, haben wir jetzt erfahren, ist leider nicht echt. Schade, es ist nur ein nachgemachter Goldbarren aus einem Film. Und Natascha Brown hat sich tatsächlich dafür interessiert, was macht denn so eine Figur im Buch oder auch im Film, die plötzlich so einen Goldbarren in der Hand hat? Was passiert dann? Also das ist so eine Frage, die sie als Autorin angetrieben hat. Und in diesem Buch gibt es auch einen sehr selbstmitleidigen Investmentbanker, und der ist dann während des Börsencrashes plötzlich mit eben sehr existenziellen Fragen konfrontiert. Und dann hat sie eben erzählt, dass unter anderem in dieser Zeit sehr viele Leute plötzlich losgegangen sind und Gold gekauft haben, um irgendwie etwas zu bewahren, um über die Runden zu kommen. Und das hat sie eben interessiert. Also wie man eben in solchen Zeiten umgeht mit Gold und dann eben auch buchstäblich, wenn man so ein Ding in der Hand hat. Natasha Brown hat auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, mit Sprache und Stil zu spielen. Das war auch im Debüt schon so. Aber was ich hier wirklich mutig fand, ist der Anfang von diesem Roman, ich habe es eben schon kurz gesagt, ist eben die Reportage aus der Hand einer Figur. Und das ist nicht unbedingt Goldstandard, um beim Gold zu bleiben. Da kommen auch teilweise ungelenke Formulierungen vor oder ein bisschen zu auserklärte Interpretationen. How did you find the tone of this journalistic report? How difficult was it for you to write it, because it's not gold standard in terms of, you know what I mean, in terms of style? And did you giggle while writing it, because it's sort of a parody of the typical reportage style?
Absolutely. I think we tend not to think of journalism as a genre.
Also kann es funktionieren, wenn man mit dem journalistischen Blick in einem Roman arbeitet? Es ist tatsächlich so, dass sie sich 9 Monate auf eine Art Romandiät gesetzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, und 9 Monate wirklich nur Journalismus gelesen hat, um diesen Artikel zu schreiben, der den ersten Teil dieses Buches ausmacht. Und sie hat nochmal gesagt, Malcolm in den 60er Jahren, diese ganze Vermischung von Journalismus mit Belletristik, denkt man natürlich auch an New Journalism. Also wie nah sind diese Genres eigentlich beisammen? Und für sie war das eben eine besondere Herausforderung, das eben auch in diesem Roman auszuloten, wie Narration funktioniert, journalistisch und eben auch belletristisch. But weren't you afraid to lose readers? Because, also ich muss ehrlich sagen, die ersten Seiten sind mir erstmal schwer gefallen. Ich fand das gar nicht so einfach. Ich musste mich da ein bisschen durchkämpfen. To be honest, I had to struggle a bit in the beginning, because I hadn't read reviews before, and I wasn't really sure what you were doing there. Weren't you afraid to lose readers?
My English editor was very nervous about the narrative decision. So the opening.
Also man kann es einfach nicht jedem recht machen, und die Reaktionen auf diesen journalistischen Artikel waren sehr, sehr unterschiedlich. Manche mochten das sehr, andere gar nicht. Andere fanden alles, was danach kommt, seltsam, denn danach die Kapitel, die erzählen nochmal die Perspektiven von wichtigen Figuren, die in dieser journalistischen Geschichte vorkommen. Natasha Brown hat eben auch nochmal Tom Wolfe genannt, also den Vater des New Journalism sozusagen, und darüber gesprochen, wie eng eben diese Grenzen sind. Also dass der Journalismus eben seit damals explizit Techniken der Literatur verwendet, und sie fand das eben sehr interessant. Also der Journalismus bedient sich sozusagen literarischer Mittel, und sie wollte eben wissen, wie das im Roman funktioniert. Und im zweiten Kapitel begegnen wir dann auch der Journalistin. We meet Hannah in the second chapter, the one who has written the article. Diese Hannah, die hat's nicht ganz leicht. Der Artikel hat ihr zwar kurzzeitig Ruhm und Geld verschafft, aber am Ende ist sie eigentlich auch nur ein Instrument in den Händen von anderen. Sie hat mit ihren Artikeln immer zu wenig verdient, hat am Ende dann im Bioladen angeheuert, also einen buchstäblichen Brotjob angenommen. How would you describe Hannah's situation? Since as a journalist, it was very difficult for her, and she literally had to take on a bread and butter job.
Yeah, I think Hannah is an interesting perspective, because ostensibly we heard her voice initially. She was the voice of the article we read before.
Also Natasha Brown hat gerade nochmal bestätigt, dass sie das wirklich nicht leicht hat, diese Hannah, weil sie ist natürlich eine Generation, die nicht mehr so einfach leben kann vom Schreiben. Also eine andere Figur eben in diesem Buch, Lenny, auf die wir wirklich auch noch zu sprechen kommen werden, das ist eben eine Autorin, Journalistin, die in den 90ern Karriere gemacht hat, wo man noch ganz anders leben konnte vom Schreiben. Und Hannahs Generation ist da eben ganz anders. Und Natasha Brown hat auch diese Differenz interessiert, dass in dem Artikel am Anfang Hannahs Stimme ja ganz selbstbewusst ist. Und dann kommt eben das zweite Kapitel, Schnitt, und wir erleben sie als eine sehr unsichere Gastgeberin einer Dinnerparty. Und Dinnerpartys in der englischen Literatur haben natürlich eine große Tradition. Also das hat ihr auch Spaß gemacht, selbst so eine Dinnerparty zu beschreiben, die wirklich noch ein ziemliches Desaster wird. Interessant ist natürlich auch diese Einkommensunterschiede, die hier angesprochen werden, die als Hindernis Hindernisse für Freundschaften dargestellt werden. Also die alten Freunde, die bei ihr zu Besuch sind, die kommen eben aus anderen Verhältnissen und Hannah hat es nicht so leicht, da mitzuhalten. Income differences create insurmountable obstacles to friendships. Is this something you wanted to write about? At one time, Martin, one of the friends, says, Class is the new race. Also Martin, einer ihrer Freunde, sagt eben im Laufe dieses Abends irgendwann, Klassismus ist der neue Rassismus.
I think these class disparities have been sort of fodder for the English novel since Chaucer.
Also Klassismus und verschiedene Herkünfte haben auch in der englischen Literatur natürlich immer schon eine große Rolle gespielt, ob man jetzt an Jane Austen denkt oder jetzt in der Gegenwartsliteratur zum Beispiel an Sadie Smith. Und Natasha Brown hat dieses Thema gerade so nett The Bread and Butter des englischen Romans genannt, also das Brot und die Butter der englischen Literatur. Und heute stellen sich aber ganz andere Fragen. Also wer kann es sich überhaupt noch leisten, im Kulturbereich zu arbeiten? Und wer bringt halt was mit, um da in diesem Bereich arbeiten zu können? Und Hannah ist eben eine, die davon tatsächlich leben muss. Und diese Spannung hat Natasha Brown interessiert. Also wer ist heute eigentlich ein Arbeiter? Wann ist man ein Arbeiter? In welchem Bereich arbeitet man, um eben zur Arbeiterklasse zu gehören? Und eine Dinnerparty ist natürlich ein wunderbarer Ort, um diese Fragen zu diskutieren. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass das ganze Buch zu einer Art Spiel wird mit den Grenzen von Wahrheit und Fiktion. Und zwar jede dieser einzelnen Figuren, die alle eben auch nacheinander sprechen dürfen in den verschiedenen Kapiteln, die wichtigen, die sind alle irgendwie nachvollziehbar. Die Journalistin eben, die Hannah, die ums Überleben kämpft. Der Banker, der auch schon kurz auftauchte, der aus einfachen Verhältnissen kommt und sich hochgearbeitet hat. Oder eben diese Kolumnistin Lenny. I thought all these characters were so much alive and I had empathy for each one of them. And I was wondering, even if you don't have to tell us tonight, but was there a character while writing that you feel most connected to?
The horrible truth is that all the characters are me.
Sehr schöne Antwort. Also schreckliche Antwort, the horrible truth, schreckliche Wahrheit ist, dass all diese Charaktere natürlich Natasha Brown sind. But that's really an advantage of being an author. You can write about all the different traits of your character.
I feel, for me, I'd never want to write flat characters and characters that feel that they're reducing people to two dimensions. And I feel that.
Also niemand von uns hält sich ja selbst für den Bösen. Und Natasha Brown hat gerade das so geschildert, dass sie sich sehr intensiv in jeden einzelnen Charakter hineinbegibt. Also sie reserviert wirklich in ihrem Google-Kalender mehrere Wochen für jeden Charakter. Und dann überlegt sie sich, wie frühstückt diese Person, wie denkt die, wie lebt die. Und sie lebt richtig mit dieser Figur und dann irgendwann auch aus dieser Figur heraus. Also sie lässt sich vollkommen in diesen Charakter hineinfallen und hat dann auch für eine Weile eben die Meinung und die Haltung dieses Charakters. Und das Ganze findet eben nicht vom weißen Blatt statt, sondern es klang eher wie so eine redaktionelle Herangehensweise, dass sie wirklich vorher entwirft, Listen macht, sich komplett hineinbegibt. Beeindruckend. Very interesting how you get in all these characters. Zum Schluss müssen wir jetzt wirklich nochmal auf Lenny kommen, diese Kolumnistin, die einige Male heute schon aufgetaucht ist. Eine konservative Kolumnistin, das ist diejenige, die auch sagt, Worte sind Waffen. Diese Frau hat zwei kontroverse Bücher geschrieben. Das eine heißt Schluss mit Woke und das zweite heißt Woker Kapitalismus, wie Großkonzerne die Arbeiterklasse verraten haben. Eine genial ausgedachte Figur, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Die ist so ein bisschen am Ende wie die gewitzte Strippenzieherin in diesem Buch. Und ich hatte so den Eindruck, nach der Autorin hat sie eigentlich den größten Durchblick. This very interesting character of Lenny. I had the impression in a way that she's sort of like the puppet master of everything. And I think she's the one who, after you, has the most insight of everything. Was this Lenny the hardest or the easiest for you? You even said it was the first character you had in mind. And didn't you sometimes have the urge to shut her up while writing?
I think Lenny is this character who's intended to be pure charisma. She's this person who knows how to work a room.
Also Lenny ist wirklich sozusagen der Schlüssel für diesen Roman und das ist eben eine Frau, die wirklich weiß, wie es läuft. Die kann Massen bewegen, die kann Leute überzeugen, die kann Leute erreichen und Menschen beeinflussen. Und sie sagt manchmal auch wirklich heftig krasse Sachen. Also wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie auch an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht auch kurz aufregen über die Dinge, die sie sagt. Aber sie macht das eben auf eine sehr überzeugende Weise. Sie bringt einen immer wieder zum Lachen und was sie wirklich ist, ist eine außergewöhnliche Kommunikatorin sein. Und das wollte Natasha Brown eben gerne von innen heraus erzählen und wollte uns Leserinnen und Lesern die Mechanik in ihrem Kopf wirklich nahebringen. Und also ich war sehr beeindruckt, wie sie das geschafft hat. Did you have a role model for her? Ich habe mich gefragt, es gibt ja so Menschen, aber in Deutschland ist mir jetzt keine Frau eingefallen, die solche Sachbücher schreibt. In Germany, I think we don't have a woman like her with that political agenda. But did you have a role model for this character?
I kind of wanted Lenny to not be tied to anything specific in terms of where she comes from.
Also sie ist wirklich sehr effektiv in dem, was sie tut und Natasha Brown wollte diese Figur extra auch so ein bisschen elastisch lassen, also auch so ein paar Dinge offen lassen. Es gab so eine Generation von Frauen in den 90ern in England, die dann relativ viel gehört wurden, aber diese Lenny ist nochmal eine halbe Generation jünger und es gibt in der englischen Medienszene, sagt sie, niemand direkt, der als Vorbild für diese Figur gilt, aber was sie eben an dieser Figur interessiert hat, war, dass das eben jemand ist, der die Ängste versteht der Menschen, der die Sorgen aufnimmt und daraus eben ihre eigene Position strickt. Natasha, I think our time is running up a little bit, but I would like to ask you how it's gonna go on for you. Also wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, aber für eine Frage reicht es noch. Ich würde gerne wissen, wie es jetzt in Ihrem Leben weitergeht. What's next for you? Will you return to finance as a writing mathematician? Or will you remain in the book industry as a calculating author?
Well, what's literally next to me is I'm going to spend the next couple of days in Berlin, which I'm really looking forward to.
Natasha Brown hat natürlich das große Glück, dass sie eben noch diesen anderen Job hat. Und sie hat gesagt, sie möchte niemals diese wirtschaftliche Notwendigkeit haben müssen, davon leben zu müssen. Also sie hat gesagt, ich möchte eben frei sein, um eben auch Risiken eingehen zu können. Ich hatte sie vorher gefragt, ob sie nicht Angst hatte, dass ihr Leserinnen und Leser abspringen wegen dem Anfang dieses Buches, der eben auch so ein bisschen gestelzt, schwierig geschrieben ist. Und genau das möchte sie eben weiterhin machen dürfen. Also frei sein, sich frei entscheiden, welchen Stil sie schreiben möchte. Und deswegen kann es gar nicht ihr Beruf sein auf Dauer, sagt sie, weil sie sich diese Freiheit eben bewahren möchte. Aber jetzt erstmal freut sie sich noch, 2 Tage in Berlin zu verbringen. Und I hope you have a very good time here in Berlin and I hope you will see some great sights. Thank you very much, Natasha Brown, for the insights of your thinking tonight and your writing. Thank you so much for being our guest.
Thank you so much for having me. Thank you.
Natasha Brown im Gespräch mit Anne Dore über ihren Roman von allgemeiner Gültigkeit live vor Publikum aufgezeichnet in unserer RBB-Dachlounge. Also auch wenn der Goldbarren, den Natasha Brown in ihrer Handtasche mit sich rumträgt, nicht echt war, in der Tasche hat sie jedenfalls immer einen lukrativen Job als Mathematikerin. Das ist natürlich eine große Freiheit, oder?
Ja, ich fand das ganz beeindruckend, wie sie am Ende unseres Gesprächs gesagt hat, dass das Schreiben nicht ihr Beruf werden dürfe, eben weil sie nicht wirtschaftlich abhängig davon sein möchte. Sie möchte diese innere Freiheit bewahren, schriftstellerische Risiken einzugehen und mit verschiedenen Stilen zu spielen. Ich glaube, diese Freiheit, das ist ein Zustand, von dem viele Autorinnen und Autoren nur träumen können.
Also reich werden ja nur manche mit diesen Büchern. Ihr neuer Roman richtet sich aber nicht nur an Banker und Mathematiker oder Mathematikerinnen, oder?
Nee, das ist ein Roman, der gesellschaftliche Diskurse aufs Korn nimmt. Also sehr raffiniert gebaut. Dadurch, dass jedes Kapitel aus der Sicht einer der wichtigen Figuren geschrieben ist, ergibt sich so eine Art Gesamtbild unserer Zeit mit all den erbittert geführten Debatten. Und ihr Roman ist zwar in England angesiedelt, aber das lässt sich ganz leicht auch auf viele andere Länder übertragen. Also ich habe da auch vieles wiedererkannt, was bei uns gerade medial so passiert.
Klingt spannend. Der Roman, wie heißt der? Von allgemeiner Gültigkeit. Das ist Natascha Browns zweiter Roman. Und der ist bei Suhrkamp erschienen in der Übersetzung von Eva Bonet. Er hat 160 Seiten und kostet 23 Euro. Und diese Folge von Orte und Worte könnt ihr wie immer nachhören auf den meisten Podcast-Plattformen, auf den Webseiten des RBB und in der ARD-Audiothek. Und da gibt es noch jede Menge andere Podcasts zum Runterladen, Mitnehmen und Anhören. Für heute sagen wir Tschüss. Ich bin Stefan Schwart.
Und ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Potsdam Nord und Vöben. Jetzt 45 Minuten Stau an einer Baustelle. In der Gegenrichtung Richtung Dreieckhaveland abschnittsweise Stau zwischen Dreieckwerder und Leest. Hier benötigen Sie 20 Minuten mehr Zeit. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin Süd. 10 Minuten stockender Verkehr. Stadtverkehr Berlin Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur in Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Plenterwald, wegen des Berlin-Triathlons sind bis ca. 20 Uhr die neue Krugallee, die Bulgarische Straße, die Puschkin-Allee und die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Zur ADFC-Fahrradsternfahrt. Auf 20 Routen geht es zum Großen Stern. Rechnen Sie im gesamten Stadtgebiet mit Behinderungen. Die Straße des 17. Juni ist zwischen Ebertstraße und Großem Stern in beiden Richtungen gesperrt. Zur S-Bahn Berlin wegen einer Signalstörung Höhe Treptower Park kommt es bei der S8, 85 und 9 zu Ausfällen und Verspätungen. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten gestorben. 18 weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt. Mindestens ein Mensch schwebt noch in Lebensgefahr. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um kurz nach Mitternacht alarmiert. Der Brand soll in der geriatrischen Abteilung der Klinik ausgebrochen sein. Die Ursache ist noch nicht bekannt. In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute wegen einer Fahrradsternfahrt auf massive Behinderungen einstellen. Der ADFC erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer, die auf 20 Routen zum Großen Stern fahren. Zeitweise sind auch die Autobahnen A100 und 115 gesperrt. Der ADFC fordert mehr sichere und gute Radwege. Im Gazastreifen sind laut palästinensischen Quellen an einem der neuen Verteilzentren wieder über 20 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 weitere wurden demnach verletzt. Aus Tel Aviv Julio Segador.
Bilder in den sozialen Medien zeigen an einem der Verteilzentren eine riesige Menschenmenge, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Die umstrittene Stiftung Gaza Humanitarian Foundation dementierte die aus Gaza berichteten Vorfälle. Unterdessen scheinen die Bestrebungen für eine erneute Waffenruhe gescheitert zu sein. Zwar stimmte die Hamas zu, 10 lebende Geiseln freizulassen, doch die Terrororganisation wollte Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet.
2 russische Grenzregionen melden Brückeneinstürze und Zugunglücke. Im Gebiet Bryansk wurde laut dem Gouverneur die Brücke gesprengt, als gerade ein Personenzug darüber fuhr. 7 Menschen wurden getötet und viele weitere verletzt. In der Region Kursk wurde nach Behördenangaben der Lokführer eines Güterzugs verletzt, als eine Brücke einstürzte. Russische Ermittler sprechen auch in diesem Fall von einer Explosion. In Frankreich hat es nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Fußball-Champions League Krawalle gegeben. Laut Innenministerium wurden landesweit fast 200 Menschen verletzt, darunter Einsatzkräfte. Im südfranzösischen Dax wurde laut Polizei ein Mensch in einer Gruppe von Feiernden erstochen. In Paris soll eine Frau von einem Auto mit Fans angefahren und ums Leben gekommen sein. Fans attackierten auch Polizisten und plünderten Geschäfte. PSG hat mit einem 5